Leben, so Texte, die muss man übersetzen, wenn man sie in der eigentlichen Sprache nicht versteht. So I have a dream ist zum Beispiel auch so ein Text, der ja auch übersetzt werden musste, damit auch wir Deutschen den gut verstehen. Wenn jetzt der eine oder andere bei diesem Lied irgendwie gedacht hat, also es lohnt sich, sich mit diesem Text zu beschäftigen. Man muss ihn nicht übersetzen, aber vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen nachbohren und sich fragen, was heißt denn das, was meint denn das? Denn also dieses Lied ist so großartig, es fehlt mir jetzt so ein bisschen die Fanfare, weil normalerweise am Ende der Strophe wird es dann langsamer und dann ein tiefes Luftholen und dann das wird allein, also und dann jubelt so die Seele, weil dieses Lied schenkt uns einen Blick in eine andere Welt, so wie wir es ja gerade auch schon gesehen haben mit diesem Bild von dieser Giraffe. Und es ist mutig, dieses Lied, weil es beschreibt, was wir dann eventuell auch sehen werden, sehen können. Und am heutigen Tag, am Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, blicken wir ja auch so ein bisschen in die Zukunft. Wir erinnern uns zum einen an das, was war, aber der Totensonntag ist für uns eben auch der Ewigkeitssonntag, weil wir uns auch mit dem beschäftigen, was kommt. Weil das Ziel unseres Lebens eben nicht darin besteht, hier auf dieser Welt zu leben und dann irgendwann ist vorbei und alles ist gut und wir landen in der Grube. Nein, das Ziel unseres Lebens geht weiter und reicht über den Tod hinaus bis in die Ewigkeit dann auch hinein. Darüber denken wir dann am heutigen Tage auch nach. Und die Frage ist, auch jetzt so gerade von diesem Lied her kommt, du kannst dir das ja mal kurz so innerlich vor Augen halten, es kommt dieser Tag, da schließt du die Augen. Und du öffnest sie in dieser Welt nicht mehr. Und dann gehen wir hinein in ein Licht, in ein Dunkel. Das ist eigentlich kein Unterschied, aber und dann machen wir die Augen wieder auf. Und dann steht der Herr Jesus vor uns. Weißt du schon, was du ihm sagen wirst? Also ich weiß nicht, wie oft ihr die Szene schon für euch so ein bisschen durchgegangen seid, aber wir haben ja auch so ein bestimmtes Bild, wie Jesus aussah. Wir hatten ja hier mal so ein Hollywood-Jesus hier vorne stehen. Was wirst du ihm sagen, wenn du die Augen auftust und er steht vor dir? Die Frage ist, was wird der Herr Jesus sagen, wenn er dich sieht? Ach, der Dietmar, auf dich habe ich gewartet. Komm mal her. 11, was sagt er, wenn er dich sieht? Da gibt es ja unterschiedlich. Weißt du es, oder?
Nee.
Wir wissen das alle nicht so genau. Ich kann euch nur sagen, ich glaube, die Anita hat es ja gerade gesagt, was ich mir vorstelle. Und ich stelle mir vor, wenn er mich sieht, dass er strahlt und sagt, schön, dass du da bist. Also bei mir. Bei euch auch? Also Ewigkeit ist ja so ein spannendes Thema, weil eigentlich wissen wir nichts darüber. Es gibt viel, was wir glauben, es gibt viel, was erzählt wird, auch außerhalb der Bibel, innerhalb der Bibel. Aber so richtig wissen tun wir am Ende eigentlich nichts. Aber, und das gehört eben auch zu diesem Tag dazu, der Himmel oder die Ewigkeit oder wie immer man das beschreiben möchte, ist eben das Ziel, auf das wir zugehen. Und von daher ist es auch wichtig, sich immer wieder damit zu beschäftigen, weil das Ziel bestimmt am Ende auch den Weg. Das wissen wir, wenn wir in Urlaub fahren, wenn wir wandern gehen oder so. Und wenn wir ein Ziel vor Augen haben, dann wird davon auch der Weg bestimmt. Dann ist es eben nicht einfach egal, okay, ob ich jetzt mit dem Flugzeug irgendwo hinfliege, mit dem Auto irgendwo hinfahre oder über irgendwelche Berge. PR gesteigert. Also ich merke das bei mir immer. Ich weiß gar nicht, was für mich besser ist, also wenn wir irgendwo hinfahren, mit der Bahn fahren oder mit dem Auto fahren. Was ist der Vorteil beim Bahnfahren? Man setzt sich rein, kann lesen, kann arbeiten, kann schlafen, alles Dinge, die man beim Autofahren so nicht machen kann. Was ist der Nachteil beim Bahnfahren? Aber wenn du es mal brauchst, eine unpünktliche Bahn, dann ist sie nicht unpünktlich, weil dann guckst du hinterher und weil du musst dann immer gucken, wie spät haben wir es und so. Und beim Autofahren ist natürlich der Vorteil, ich kann nicht, oder der Nachteil, ich kann nicht aus dem Fenster gucken, nicht lesen und, aber ich kann alles reinpacken, was ich irgendwie meine zu brauchen. Weil ob jetzt ein paar Schuhe mehr drin sind oder nicht, das fällt ja nicht weiter auf. Und ob ich dann um 10 vor oder um 5 nach losfahre, ist auch vollkommen egal. Aber das, was sich auf beides auswirkt, ist eben das Ziel, was ich habe und was ich erreichen möchte. Und wie gesagt, heute geht es an diesem Tag eben darum, dass wir auch einen Blick auf dieses Ziel werfen und dass wir uns daran erinnern, das Ziel meines Lebens ist nicht das Hier und das Jetzt. Ziel unseres Lebens ist auch nicht, dass wir irgendwann in die Grube fahren. Das wird alles kommen. Aber das Ziel unseres Lebens ist, dass wir irgendwann die Augen zumachen und dann die Augen aufmachen und dann, ja, ihr könnt euch ja schon mal was überlegen, was ihr dem Herrn Jesus dann sagen wollt, wenn die Augen wieder aufgehen. Ich vermute mal, in dem Moment wird euch das nicht einfallen, weil ihr seid so geflasht dann von der Liebe, dass ihr, ja, keine Ahnung was. Zugleich sind wir heute ja auch am Ende dieser Predigtreihe angekommen, wo es um die Seligpreisungen ging. Und in den Seligpreisungen haben wir uns ja damit beschäftigt, dass Jesus in diese Welt hineinkommt und uns etwas mitteilt zu dem Leben, was nochmal eine andere Wirklichkeit in den Blick bringt. Und man könnte auch sagen, also man könnte sagen, er hat so einen Kontrapunkt dort reingebracht in unser Leben, aber man könnte auch sagen, er hat einen Kontrastpunkt in unser Leben gebracht. Und jetzt brauche ich mal einen Kunstsachverständigen, der sich auch mit Fotografieren auskennt. Das ist doch das Schönste. So, das funktioniert, oder? Muss ich noch mal irgendwo drücken?
So.
Sag mal, Daniel, du fotografierst ja gern und du bist ja Kunstlehrer, kennst dich damit aus. Was wird eigentlich durch einen unterschiedlichen Kontrast sichtbar oder weniger sichtbar? Warum ist das wichtig, sich mit dem Kontrast zu beschäftigen, wenn man zum Beispiel ein Foto macht oder ein Foto hinterher bearbeitet? Was ist das, was so dann, sag mal, die Bearbeitung der Kontraste dann ausmacht?
Ob ich bestimmte Dinge, die ich sehen möchte, auch wirklich sehe. Und dass ich sie nachher nicht nur sehe, sondern auch alle anderen sehe. Also zum Beispiel brauchen dunkle Flächen immer eine helle Fläche drumherum. Oder eine helle Fläche braucht halt eine dunkle Fläche. Und so muss man halt immer schauen, dass eben das, was ich abbilden möchte, auch wirklich deutlich klar wird. Also der Kontrast zu Vordergrund und Hintergrund und dem, was ich abbilden möchte und alles, was drumherum ist, tatsächlich groß genug ist, damit ich das, was, ja, damit ich erkennbar bin, wenn es ein Porträt oder irgendwas ist, oder dass es eben dann zu sehen ist, was ich im Prinzip damit auch ausdrücken will. Also das Schlimmste ist, wenn es totales Chaos ist und ich habe zum Beispiel auch so ein totalen totales Chaos-T-Shirt an oder so. Oder grau, ganz viel grau und ich habe auch was Graues an. Das heißt also, ich gehe irgendwie im Hintergrund unter und ich bin da nicht mehr zu sehen. Deswegen braucht eben da, wo viel dunkel ist, man braucht es eben auch drumherum Licht, sonst sieht man das Dunkel nicht. Und genauso andersrum ist es auch. Deswegen ein hoher Kontrast sorgt dafür, dass man auch etwas sieht.
Vielen Dank. War schlimm, ne? Also das ist das ja, worum es dann geht bei den Kontrasten, dass etwas sichtbar wird, dass etwas deutlich wird. Und wenn die Kontraste eben verschwimmen, wenn zwischen Hintergrund und Vordergrund, wenn das irgendwie alles so eine, ich sag mal, eine Suppe ist, dann erkenne ich das. Was auf dem Bild auch ist, was vorhanden ist, erkenne ich dann nicht. Und die Seligpreisungen, das sind so Kontrastpunkte für unser Leben, weil Jesus sagt, ich will, dass du ein bisschen mehr durchblickst auch in dem, was das Leben eigentlich ist. Weil wenn das alles so irgendwie miteinander verschwimmt und ja, Himmel und Erde, das ist irgendwie so ein, ja, dann sehen wir nicht das Eigentliche. Und Jesus, wenn er in diesen Seligpreisungen so unterschiedliche Punkte eben anspricht, will er uns auch nochmal, ich sag mal, ein bisschen die Sinne schärfen, ein bisschen mehr den Kontrast rausholen und sagen, das, was du durch mein Kommen in diese Welt wahrnehmen kannst, was du sehen kannst, was du erleben kannst, das ist nochmal etwas ganz anderes als das, was du entdeckst und siehst, wenn du einfach nur in diese Welt hineinguckst. Weil die Welt sagt eben, okay, mit bestimmten Dingen gehen wir so und so und so um, aber, und das lesen wir in der Bibel immer wieder, dass Jesus sagt, ich aber sage euch. Zweimal kommt ja in den Seligpreisungen auch das Himmelreich vor, also der Himmel vor. Und das ist eben auch das, worum es in diesen Seligpreisungen geht, dass Jesus uns ein bisschen eine andere Kultur dann auch vermitteln will. Und man könnte hier von einer Himmelskultur sprechen. Wir reden ja heute oft von so einer Cancel Culture, also dass bestimmte Dinge dann einfach irgendwie weggedrückt werden, gecancelt werden. Und manchmal habe ich den Eindruck, das ist im Punkto Himmel genauso, im Punkto Ziel unseres Lebens genauso. Uns wird dann erzählt, okay, du musst dann erstmal deinen Job haben und erfolgreich sein, du musst Familie haben, du musst die Rente erreichen, du musst dies, das und jenes und dann. Aber Jesus kommt dann in unsere Welt hinein und sagt, ja, ist gut, wenn du einen Job hast und Familie, alles gut, aber das ist nicht das eigentliche Ziel deines Lebens. Und wenn dein Leben bestimmt wird eben von Zielen, die am Ende, ich sag mal, keinen Ewigkeitscharakter, keinen Geschmack für den Himmel haben, dann ist das zu wenig. Dann verschwimmt das, was ich in diese Welt hineingebracht habe und auch schon im Alten Testament ja in diese Welt hineingekommen ist, dann verschwimmt das so in dem, was du so vor dir siehst und es ist irgendwie so eine graue Masse. Aber das Eigentliche, was du sehen kannst, das siehst du dann nicht mehr. Die Seligpreisungen wollen uns so ein bisschen Himmelskultur vermitteln und uns dann auch auf den Weg bringen, wie wir diese Himmelskultur dann auch leben. Darüber haben wir unter einem anderen Blickwinkel, aber darüber haben wir in den vergangenen Wochen nachgedacht. Und jetzt am Ende dieser Seligpreisung redet Jesus eben nochmal darüber, was wir als Menschen mit Aussicht auf den Himmel, als Menschen, die von dieser Himmelskultur geprägt sind und davon leben, was wir als Gemeinde, die wir davon beseelt sind, in dieser Welt sein können, sein sollen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschütte und lässt es vor den Leuten zertreten. Ein Bild, ja, was relativ einfach ist. Dietmar hat am Anfang auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich hoffe, ihr habt nicht alles ganz ernst genommen, was er gesagt hat. Denn ich habe die Woche noch gelesen, wenn man Salz nimmt, um zu streuen, das wird teuer. Nicht, weil das Salz so teuer ist, sondern die Strafe. Also wartet, bis die Sonne untergegangen ist, wenn ihr sowas macht. Aber ein Bild, was... Bitte? Ja, aber ich glaube, da wird es auch nicht besser mit, aber Salz ist ja in der damaligen Zeit auch ein Konservierungsmittel gewesen und Salz ist eben das, was dem Leben Geschmack gibt, was nochmal auch das Lebendige so ein bisschen festhält. Zu viel davon kann auch töten, aber zu wenig Salz in der Suppe, dann ist alles irgendwie ja geschmacklich ohne einen Kontrast. Wie so ein grauer Schleier, den man dann herunterwirkt und eigentlich fehlt so das Eigentliche. Und Jesus sagt, wenn das Salz nicht mehr salzt, was kannst du dann damit machen? Ja, dann schüttet es weg, ist zu nichts mehr Nutze. Also ich glaube jetzt nicht, ja, dass er die gefrorenen Straßen in Jerusalem vor Augen hatte, die man dann damit bearbeiten soll. Aber er sagt, dann kannst du es wegschmeißen, dann ist es zu nichts mehr Nütze. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet allen, es allen im Hause, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Beim ersten Bild vom Salz macht Jesus ja schon deutlich, wenn Salz das nicht salzt, also ist ja schon irgendwie komisch, also gibt es das überhaupt, Salz das nicht salzt? Also Salz salzt ja immer. Die Frage ist nur, oder die Frage ist, wann salzt das Salz nicht? Wann salzt es nicht? Wenn es irgendwie im Salzstreuer bleibt, dann ist es auch salzig, aber dann salzt es nicht. Und so ist das auch mit dem Licht, beschreibt Jesus das dann auch mit dem Licht. Er sagt, man zündet doch nicht ein Licht an, um es dann am Ende unter einen Scheffel zu stellen. Also man holt sich doch auch nicht irgendwie 100 Gramm Salz, um es am Ende in einen Salzstreuer zu tun und dann in die Ecke zu packen. Nein, das Salz muss in die Suppe, das Licht muss in die Finsternis. Dazu ist es da. Dazu ist es geschaffen und gemacht. Und alles andere, sagt Jesus, ist eigentlich Quatsch, macht eigentlich keinen Sinn. Du kaufst dir kein Salz, um es dir jeden Morgen irgendwie anzugucken und sagen, wie schön das irgendwie ist und wie gut das irgendwie aussieht und. Das ist Blödsinn. Salz muss in die Suppe, muss, was weiß ich, was aufs Brot, aufs Ei, wo immer auch hin. Ansonsten salzt es nicht. Nicht, weil das Salz nicht salzen würde, sondern weil es nicht dahin kommt, wo es hin soll. Wenn wir über die Seligpreisung reden und über diesen Abschnitt, den wir am Ende von diesen Seligpreisungen lesen, dann geht es eben auch darum, wozu wir als Menschen des Glaubens und wozu wir als Christen berufen sind. Und das ist ganz einfach. Es ist so einfach wie in diesem Bild. Weil das Ziel unseres Lebens ist nicht, dass wir irgendwie im Hier und Jetzt dann uns häuslich einrichten und es uns wohlgeht und. Das Ziel unseres Lebens ist die Ewigkeit. Und diese Ewigkeit, das ist das Salz, das ist das Licht in dieser Welt. Und wenn das Salz nicht in die Suppe kommt, wenn das Licht nicht in die Finsternis kommt, dann fehlt dieser Welt etwas von dieser Himmelskultur. Dann verkommt diese Welt zu einem Ort, wo es nur um Immanenz geht, wo es nur um das Hier und Jetzt geht, um die Optimierung der 50, 60, 70, 80 Jahre, die man hat. Aber da sagt Gott, das ist doch nicht das Ziel unseres Lebens, dass ihr euer Hier und Jetzt optimiert, sondern das Hier und das Jetzt dient dazu, dass wir eine Ahnung und einen Blick dafür bekommen, wo das Ziel unseres Lebens ist. Und ihr, sagt Jesus, als Menschen des Glaubens, ihr als Menschen, die mir nachfolgen, seid dafür zuständig, dass dieses Salz in die Suppe kommt, dass dieses Licht in die Finsternis hineinkommt. Dazu sind wir berufen und dazu sind wir dann auch gesandt. Von der, ja, ich weiß gar nicht genau, wann es entstanden ist, aber es gibt so einen Spruch im Französischen, der heißt irgendwie so Noblesse oblige, also daraus ist so dieses Adel verpflichtet geworden. Dazu ist das, was ich im Artikel 14 des Grundgesetzes beschrieben ist, das Eigentum verpflichtet. Das kommt daher. Das, was wir haben, ist nicht etwas, was uns dienen soll. Ja, das kann und darf auch uns dienen, aber es ist eine Verpflichtung. Adel verpflichtet. Und ich sage mal, als die Blaublüter noch was tauchten, da ging es auch noch einigermaßen, als sie wussten, ich bin als König oder was auch immer, nicht der, der im Glück gehabt hat und oben auf einem Thron sitzt und die Leute kommen dann immer und müssen Steuern zahlen und Hüte ziehen und. Nein, ich als König bin dafür verantwortlich, dass es meinen Menschen, dass es meinem Volk gut geht. Das ist das, was Politik auch eigentlich meint. Dass wir danach suchen, dort, wo wir Verantwortung haben, dass es den Menschen, für die ich verantwortlich bin, auch gut geht. Adel verpflichtet. Aber da wurde dann irgendwann nur daraus, dass der Adel eben die armen Leute verpflichtet hat, dann in dieser Welt dann ihnen zu dienen. Und das ist eben etwas, wo dann auch in der Bibel schon so Bilder kommen, die uns deutlich machen, dass ja der Ansatz der Bibel ein anderer ist. So lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung, der uns geliebt hat, in Offenbarung 1, und uns gewaschen hat von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Im 1. Petrusbrief lesen wir, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, Gott zum Eigentum, damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das ist die Berufung, um die es dann auch geht. Das ist die Berufung, die uns dann auch irgendwie, die uns dann auch durch das Kommen Jesu erreicht hat. Dass wir Könige und Priester sind. Dass wir berufen dazu sind, Verantwortung zu übernehmen für Menschen. Und deswegen sagt Jesus in dieser Rede, am Ende der Seligpreisung in dieser Rede eben, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dazu sind wir berufen, eben diese guten Werke zu tun, damit die Menschen am Ende Gott preisen. Dass wir diese guten Werke tun und dadurch am Ende auch darauf hinweisen, dass das Ziel unseres Lebens nicht darin besteht, dass uns alles gehört, dass uns alles dient, dass es um uns geht, sondern dass das Ziel unseres Lebens die Ewigkeit und die Herrlichkeit Gottes ist. Und daran dürfen wir uns heute auch wieder erinnern. Und wenn ihr vorhin darüber nachgedacht habt, was wohl der Herr Jesus sagt, wenn er dich sieht, wenn er mich sieht, dann können wir natürlich schnell auch dahin kommen, dass wir, und das ist ja oft das Bild, was wir gehabt haben, dass wir dahin kommen und sagen, oh, ja, er weiß ja das, was schiefgegangen ist. Er weiß ja um das, was schiefgelaufen ist. Und dann sagt, ah, auf dich habe ich ja gerade noch gewartet. So würde, denke ich mal, die Aussage Jesu lauten, wenn er nicht in diese Welt hineingekommen wäre, um Mensch zu sein, um uns von der Schuld unserer Sünden dann frei zu machen. Und das glaube ich, auch wenn ich vieles im Leben nicht hinbekomme von dem, was ich heute so, wovon ich heute geredet habe, das glaube ich, dass mein Herr Jesus genauso sein wird. Aber deswegen sage ich nicht, okay, dann brauchen wir ja nicht darüber nachzudenken, wie wir diese Kultur des Himmels im Alltag unseres Lebens leben. Doch, darüber müssen wir nachdenken. Und wir dürfen uns auch immer wieder ermuntern, das dann auch umzusetzen. So wie wir es hier gehört haben, dass die Menschen unsere guten Werke sehen und unserem Vater im Himmel preisen, weil sie sagen, bei euch ist etwas anders. Wenn ich zu euch komme, dann ist irgendwie etwas anders. Und dann fangen wir an, darüber zu reden und zu erzählen, was denn das andere ist. Und das andere ist eben nicht, dass wir die sind, die es geschafft haben, sondern wir sind die, die von dieser Liebe überwunden wurden und gesagt haben, dir will ich folgen. Ich will von dir Kontrastpunkte für mein Leben bekommen, damit ich klarer sehe, worauf es auch im Leben ankommt. Und ich bin sehr gewiss, dass in dem Augenblick, wo wir vor unserem Herrn stehen, er sagen wird, schön, schön, dass du da bist. Und was soll ich dann sagen? Außer danke. Amen.